Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich mega, dass du uns wieder deine Zeit schenkst in dieser Folge, wo es um Birdwatching gehen soll und ich mal wieder eine Heldin begrüßen darf. Sie ist Autorin des Buches Die Superkräfte der Vögel, erschienen im Kosmos Verlag. Sie ist TV-Moderatorin der MDR-Doku Das Geheimnis der Vögel. Sie ist begeisterte Birdwatcherin und in den Social Medias bekannt als die Vogelguckerin. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Silke Hartmann.
Dankeschön, das war eine nette Vorstellung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr, denn uns beide verbindet eine Leidenschaft auf verschiedene Art und Weise, nämlich das Birdwatching oder große Überschrift Vögel. Und ich habe dich mal angeschrieben für das Thema Tauben. Und dann hast du dich ein bisschen mit meinem Podcast beschäftigt und hast gesagt, es gibt auch einen ganz tollen Zusammenhang zwischen Birdwatching, also das Beobachten von Vögel, und dem Thema Gesundheit. Und mit der Frage würde ich gerne mal einsteigen. Auf deiner Webseite steht, Vögel sind Wesen mit Superkräften. Perfekt passend zur Heldenstunde. Also das ist kein Teil des Zitates. Das habe ich eingeworfen. Also Vögel sind Wesen mit Superkräften. Sie zu kennen macht uns glücklicher und gesünder. Sie zu schützen ist purer Egoismus. Wie ist der Zusammenhang zwischen Birdwatching und Gesundheit?
Das ist so ein Megathema, das konnte ich mir doch nicht entgehen lassen bei deinem Podcast. Ich habe in meinem Buch geschrieben, dass Vögel viele Superkräfte haben und eine dieser Superkräfte ist tatsächlich Heilung. Das machen die nicht absichtlich, sondern das passiert so ganz nebenbei. Es ist nicht so, dass die sich jetzt hinstellen und irgendwelche Magie auf uns wirken, sondern das ist einfach die Magie, die sie ganz von sich aus schon versprühen. Also wenn wir Vögel beobachten, dann hat das positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das senkt nämlich nachweislich unseren Herzschlag und macht uns ruhiger. Und wenn wir dann auch noch auf die Vögel achten, ist das ja so eine Form von aus unserem Körper heraustreten. Also wir gucken da nicht mehr auf uns selber, sondern wir gucken auf einem Wesen, das nicht wir selber sind. Also wir konzentrieren uns mal kurz nicht auf unsere eigenen Probleme und denken an was anderes. Und das führt dazu, dass sich unser Herzschlag auch verlangsamt und dass wir bis zu 8 Stunden lang, nachdem wir Vögel beobachtet haben oder Vögel auch nur gehört haben, weniger ängstlich sind und weniger depressive Gedanken haben als vorher. Und das ist ist natürlich kein Allheilmittel und funktioniert auch nicht als alleinige Therapie, aber man kann das mit einsetzen in Therapien. Das ist auch schon gemacht worden, ist alles wissenschaftlich begleitet und super gut erforscht. Aber es ist natürlich auch was wir für uns selber anwenden können, wenn wir wissen, heute haben wir nicht so einen geilen Tag, dass wir einfach nochmal rausgehen können und die Vogelmedizin tanken können.
Ist für mich absolut nachvollziehbar, denn wenn man Vogelgesang wahrnimmt, dann ist das ja auch was so tief in uns drin steckt. Also der Gesang der Vögel, der begleitet uns ja, seit wir Menschen sind, gehört der Gesang der Vögel vor allen Dingen in den frühen Morgenstunden, in den späten Abendstunden irgendwie zum Tagesritual dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein akustisches Signal für uns Menschen ist, was uns so ganz tief an unsere Wurzeln erinnert, so wie es schon immer war. Könnte das damit zu tun haben?
Genau, ja. Also das ist eine Theorie, dass das wirklich nochmal an unsere Naturverbundenheit andockt, die einfach noch viel tiefer in uns drinsteckt, als wir das selber bewusst haben. Es ist auch so, dass der Vogelgesang ja auch eine Nachricht, also Nachrichten übermittelt. Und wir verstehen die unterbewusst noch. Also wenn Vögel zwitschern, wissen wir, es ist alles in Ordnung, es droht keine Gefahr. Aber es gibt auch so Warnrufe von Vögeln, die wir ganz instinktiv verstehen. Also wenn die sich untereinander warnen, dass da gerade ein Greifvogel angreift oder dass eine Katze durch den Garten schleicht, dann warnen sich Vögel gegenseitig. Und wir Menschen nehmen das auch wahr, diese Warnstimmen der Vögel, ohne dass wir jetzt sofort wissen, was es bedeutet. Aber wir kommen dadurch in so einen Alarmzustand, dass wir erstmal so checken. Und das passiert auch, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Also dieses Wissen ist noch ganz tief in uns verankert.
Total spannend. Spontan fällt mir da der Eichelhäher ein, der so ein bisschen
der Wächter
als
der Wälder.
Der Polizist des Waldes, so habe ich es mal gelernt. Mhm. Das merkt man oft, wenn man durch den Wald läuft und der fliegt dann ein paar Bäume weg und schreit dann ganz laut. Das ist wie so eine kleine Alarmsirene. Pass auf, hier kommt ein Eindringling.
Genau, ja, aber es ist auch, kann man auch bei sich ganz normal im Garten erleben. Also Amseln zum Beispiel, die sind da sehr berühmt für und Amseln gibt's ja auch sehr verbreitet. Die haben, die unterscheiden zwischen Angreifer aus der Luft und Angreifer vom Boden. Und da gibt's so einen ganz typischen, so einen Warnruf, so einen ganz aufgeregt ist, wenn sich zum Beispiel eine Katze nähert. Und man kann an den Geräuschen der Vögel oder an den Warnrufen der Vögel auch wissen, rausfinden, wo die sind. Also ob die aus der Luft oder aus dem Boden kommen oder ob die sich nähern oder wieder weggehen und so. Man kann, wenn man diese Vogelsprache oder diese Warnung lernt zu verstehen, dann weiß man auch, was im Garten los ist, ohne dass man hingucken muss. Das ist ganz interessant.
Also es könnten tatsächlich wir Menschen wieder lernen, einen Amselruf so zu interpretieren, dass ich daraus rückschließen kann, eher Katze oder eher Mäusebussard am Himmel.
Genau, das ist gar nicht schwer. Also wirklich, wenn du dann unterscheiden willst, was jetzt der Mäusebussard ist, da jetzt nicht so der Oberfeind, aber es ist zum Beispiel ein Sperber oder ein Wanderfalke.
Ja.
Das weiß ich nicht, ob die in dem Augenblick auch diese genaue Unterscheidung machen, weil eigentlich geht's ja nur darum zu sagen, Alarm, es kommt was von oben.
Ja.
Oder Alarm, oben. Es kommt was von unten, guckt nach oben oder unten. Mhm. Aber das ist gar nicht schwer. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, die Geräusche von oben und von unten der Angreifer. Aber selbst wenn wir es halt nicht wissen, merken wir, dass da irgendwas nicht stimmt.
Und unterbewusst. Unterbewusst nehmen wir das wahr. Und das wirkt sich dann wahrscheinlich auch auf unser System aus. Ne?
Genau.
Alarmierend, das Sympathikus oder eben entspannender Gesang, Parasympathikus, runterfahren im System. Ja.
Ja. Das Entspannende ist, glaube ich, das, was noch viel spannender ist als den Alarm, den wir auch mitkriegen und auch super leicht verstehen können. Aber das, was für uns diese positiven Auswirkungen, die sind natürlich noch viel besser. Wobei ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein positives Gefühl ist zu wissen, die Amseln oder die Vögel im Garten passen zumindest vor Katzen vor mir auf. Von einem Einbrecher, ob sie da waren, bin ich mir nicht ganz so sicher.
Könnte auch sein, ne?
Also wenn man eine Gans hat zum Beispiel, das würde funktionieren.
Ich kann mir vorstellen, dass meine Taube, die erkennen ja Gesichter. Wir haben im Vorgespräch dir gerade meine Haustaube hier gezeigt, dass die auch erkennen würde, wenn jemand Fremdes kommt, ob sie das interessiert. Das steht dann wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber das kann ja auch, macht für mich ja absolut Sinn, dass dieser Vogelgesang ist ja auch ein schönes Element vom Waldbaden. Da haben wir ja in der Heldenstunde schon drüber gesprochen. Die Folge verlinke ich vielleicht in den Shownotes, weil der Vogelgesang natürlich so ein Element, so ein ganz wichtiges Element in den Naturgeräuschen ist. Und vielleicht das auch schon als richtige Stelle, um ein bisschen Werbung zu machen für dich, weil du gibst ja auch Kurse, was Vogelgesang und so weiter angeht. Das findet man alles auf deiner Webseite. Und da wird man wahrscheinlich auch lernen können, die Amsel zu interpretieren.
Ja, ich mache gerade, heute Abend startet der wieder, meine neue Runde, ist ein großen Vogelkurs, der geht 6 Wochen und da kommt auch die Amsel mit den Warnrufen drin vor, tatsächlich, ja.
Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du auf eine Art und Weise Vögel beobachtest, wo du deinen Weg dahin als Ornithologin oder Vogelguckerin, wie du ja sagst, so ein bisschen als steinig erlebt hast. Was war denn für dich da schwierig oder herausfordernd?
Also ich kannte früher niemanden, der sich für Vögel interessiert hätte. Also ich fand die, seit ich Kind war, immer total interessant. Und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Hier, wo ich jetzt wohne, gibt es das nicht. Früher, als ich Kind war in Nordhessen, gab es immer solche Wandertafeln im Wald, wo dann die Vögel vorgestellt worden sind, die es da in der Gegend gab. Und die habe ich mir immer ganz fasziniert angeguckt. Aber das war so die Zeit mit Sielmann und so Dokus im Fernsehen. Die haben wir auch immer abends geguckt, mein Bruder und ich. Und für mich waren Buntspechte genauso exotisch wie ein Löwe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich jemals einen Buntspecht sehe, weil ich einfach niemanden kannte, der jemals einen Buntspecht gesehen hätte. Und deshalb hat es ganz lange gedauert, weil ich immer gedacht habe, die gibt's gar nicht oder ich sehe die nicht oder ich kann die gar nicht alleine sehen. Und man darf das erstmal lernen, hinzugucken. Und bei mir hat das sehr lange gedauert, bis ich wirklich gelernt habe, Vögel wahrzunehmen. Und mit dem Gesang war das auch so. Also es gibt solche klassischen Wege, wie man Vogelgesang lernt, und die haben alle bei mir nicht funktioniert, weil ich auf eine ganz andere Art lerne als andere Menschen. Dadurch habe ich unterwegs alle Methoden ausprobiert und kann die jetzt natürlich allen Leuten weiterempfehlen oder weiter vermitteln. Aber bis ich die Methode gefunden habe, die für mich passt, hat es einfach sehr lange gedauert. Und ich war immer alleine, also ich kannte ganz lange niemanden, der sich auch für Vögel begeistert hätte. Und deshalb war es ein langer und einsamer und steiniger Weg, weil es auch sehr frustrierend zwischendurch war.
Aber du hast ihn gemeistert, und das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, dass ja das traditionelle oder die traditionelle Ornithologie, die stelle ich mir vielleicht auch so ein bisschen, klassisch vor. Ne? Man hat vielleicht so sein Büchlein, man hat Tabellen, man trägt da alles irgendwie so ein, man kartografiert sozusagen die Quadranten nach verschiedenen Arten ab. und macht da so so einen kleinen wissenschaftlichen Wettbewerb vielleicht daraus. Und da habe ich mich, ich folge sehr gern Eckhart Tolle. Und in seinem Buch Eine neue Erde schreibt er unter anderem über Vögel da was sehr Hinweisendes, finde ich. Er sagt, dass man Vögel auf einer Ebene beobachten soll, ohne die Vögel beim Namen zu nennen, ohne sie in eine Kategorie zu stecken, ohne zu sagen, okay, das ist der Vogel, der frisst das, der lebt in dem, sondern einfach nur die Vögel als Lebewesen, als Ausdruck des Lebens zu betrachten. Also so eine Ebene tiefer als das, was du an der Oberfläche der Vögel ableiten kannst. Und ist das vielleicht so die Ebene, auf der du die Vögel beobachtet hast? Könnte das so in so eine Richtung gehen?
Ich habe früher tatsächlich noch nicht mal Vögel gesehen. Also die einzigen Vögel, die ich gesehen habe, waren irgendwelche graubraunen und die waren sofort wieder weg. Und ich habe immer gedacht, sind das Spatzen? Sind das wirklich alles Spatzen? Gibt's hier nur Spatzen? Ist ja langweilig. Und dann habe ich noch ein paar Tauben gesehen und Tauben fand ich irgendwie auch langweilig. Und dann habe ich gesagt, hier gibt's keine interessanten Vögel. Und deshalb habe ich da gar nicht so genau hingeguckt oder nicht weiter hingeguckt, weil ich nicht mehr gesehen habe. Ich würde Eckhart Tolle da ausnahmsweise mal widersprechen. Es ist schon gut, wenn man Vögel einfach nur beobachtet, um des Beobachtens Willens und ohne auch in so eine Art Wettbewerb oder so einzusteigen. Das ist ja genau das, was bei den Vögeln toll ist, dass man die beobachten kann. Und die wollen nichts von einem. Mhm. Also die fordern nichts. Es ist endlich mal kein To-Do, was wir auf irgendeiner Liste abhaken müssen. Sondern wir können uns einfach rein vertiefen und zugucken. Das stimmt schon. Mhm. Das ist super. Und ich glaube, was ich auch für mich gar nicht, was bei mir nicht gut funktioniert, ist wirklich dieser Leistungsdruck und Listen führen und mich vergleichen mit anderen. Das macht mir gar keinen Spaß. Ich möchte das wirklich für mich machen. Aber die Wissenschaft sagt, wenn man weiß, welcher Vogel das ist, dem man begegnet, hat man nochmal ein anderes Verbindungsgefühl. Und das heißt, wenn man die Vögel dann beim Namen nennen kann, entspannt einen das noch mehr, weil das ist so ist, als würde man alte Bekannte treffen. Also man, es werden im Gehirn auch tatsächlich die gleichen Areale angesprochen, wie wenn man auf der Straße irgendeinen Freund trifft oder eine Freundin. Dann denkst du, okay, das sind sofort diese Verbindungen. Und die hat man, wenn man für den Vogel einen Namen hat. Und es ist egal, ob man sagt, das ist ein Buchfink, oder es ist eine Amsel, oder ob man sagt, das ist der schwarze Vogel oder der braune Vogel oder der mit dem grauen Kopf oder so. Das ist egal. Aber dieses Wiedererkennungsmoment, das ist was, was uns noch besser tut.
Ah ja, okay, verstehe. Ich habe die Taube vorhin schon angesprochen. Das ist so ein bisschen der Vogel, den ich mir mal aus allen Möglichkeiten rauspicken wollte, um in der Vogelsprache zu bleiben. Du bist ja auch eine große Freundin von Tauben und Tauben haben ja leider in unserer Gesellschaft ein sehr schlechtes Image. Man redet von den Ratten der Lüfte. Tauben gelten als Überträger von Krankheiten. Tauben gelten als schmutzig. Es gibt Taubenabwehr. Ich sehe auch immer in den Neubaugebieten überall die Spikes oben auf den Dächern. Man will sie vertreiben, man will sie loswerden. Wie können wir uns erklären, warum die so ein schlechtes Image haben? Trifft es zu? Und wenn nein, was können wir tun, um das Image der Taube ein bisschen aufzupolieren? Denn auf der anderen Seite sprechen wir auch von der Friedenstaube, also ein ganz tolles Symbol. Lange Zeit der schlimme Brauch, dass man bei Hochzeiten weiße Tauben hat steigen lassen, können wir vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Also das passt ja überhaupt nicht miteinander zusammen. Wie kommt dieser Wahrnehmungsgap bei uns Menschen? Wie kann das sein?
Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, da gibt's noch keine gute Antwort drauf. Aber du hast die beiden Pole unseres Verhältnisses zu Tauben schon ganz gut aufgezeigt. Ich glaube, wir könnten noch mal einen Schritt zurücktreten. Mhm. Es fängt schon mit dem Wort Taube an, weil das, was wir als Tauben bezeichnen, könnten in Deutschland 5 verschiedene Taubenarten sein. Also wir haben hier in Deutschland 5 verschiedene Taubenarten. Und das, wie wir diese Vorurteile gegen Tauben bekämpfen könnten, ist, wie immer, hilft gegen Vorurteile Wissen. Also wir können schon mal da ansetzen, dass wir sagen, es gibt 5 verschiedene Taubenarten. Die Tauben, die wir hier wirklich in der Stadt haben, das sind Stadttauben. Das ist eine von den Arten. Sie wurden früher auch mal Straßentauben genannt und gar nicht als eigene Art gesehen, sondern nur als Felsentauben. Das ist auch noch mal eine von diesen Arten, die in unsere Städte gekommen ist. Und deshalb haben wir Dann haben wir gesagt, was wollen die bei uns? Geht weg. Heute wissen wir aber, dass das gar nicht stimmt. Die Stadttauben, die bei uns in den Städten wohnen, sind keine Wildtiere, sondern das sind Haustiere. Also es sind Nachfahren oder auch selber tatsächlich Tauben, die irgendwann mal aus einer Zucht entkommen konnten. Oder Brieftauben, die irgendwo gestrandet sind. Also das sind keine echten Wildtiere. Das merkt man auch daran, dass die ohne den Menschen nicht überleben können. Also die können sich nicht selbstständig Futter suchen, die können sich nicht selbstständig versorgen. Die sind darauf angewiesen, von unseren Resten zu leben. Von den Pommes, die uns runterfallen, von den Brötchenkrümeln, denen wir ihnen mal netterweise hinschmeißen. Und man kann sich vorstellen, dass das gar nicht so furchtbar viel ist, was da abfällt für die Tauben. Und auch, dass das nicht die typische Ernährung ist, die Tauben eigentlich zu sich nehmen sollten. Also eine Pommes ist halt einfach nicht gut für Tiere, egal wie man es packt. Für kein einziges und schon gar nicht für Tauben. Und genau daher kommt auch dieser durchsichtige Kot, den wir so immer bei Tauben kennen, wo man denkt, das ist kaum Taubenkacke, die so weiß runterhängt an irgendwelchen Fenstersimsen und so. Aber das ist gar nicht echte Taubenkacke. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass die komplett fehlernährt sind und vor allen Dingen mangelernährt sind. Es gibt keine gut ernährten Tauben in den Städten. Das ist wirklich ganz, ganz traurig. Die sind alle halb verhungert. Man sieht es nicht, weil die so viele Federn haben und so aufgeplustert sind und immer das Bild vermitteln wollen, dass es ihnen gut geht. Weil das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche, wenn sie krank wären und zeigen würden, dass sie schwach sind. Da würden sie ja ganz schnell aussortiert. Und deshalb tun sie immer so, als geht's ihnen gut, alle Tiere oder zumindest alle Vögel. Mhm. Wenn man da sieht, dass es denen nicht gut geht, dann ist es schon wirklich ganz, ganz schlecht. Und die Tauben in den Städten, denen geht's richtig, richtig schlecht. Und um nochmal zu dieser Frage zurückzukommen, woher kommt das? Woher kommt unser komisches Verhältnis zu Tauben, dass wir einerseits sagen, es sind die Friedenstauben oder auch Turteltäubchen, sagt man ja, wenn Leute irgendwie verliebt sind. Mhm. Also wir wissen schon, dass Tauben einerseits total faszinierend sind. Also Turteltauben, es gibt auch eine Art, die heißt Turteltaube tatsächlich, aber da beziehen wir uns ja auch darauf, dass die Tauben lebenslange Beziehungen führen. Also die suchen sich einen Partner oder eine Partnerin und bleiben mit denen zusammen. Die sind ganz treu. Das ist genau das, was man sich beim Tauben Sport, ich male mal ganz große Anführungszeichen in die Luft, zugute macht. Das heißt, wenn man Brieftauben irgendwo auslässt, dann wollen die ganz, ganz, ganz schnell zurück zu ihrer Familie, zu ihrer Partnerin im Normalfall, weil der Taube rausgelassen wird. Und die wollen nach Hause, die haben Heimweh, die wollen bei ihren Kindern oder ihrer Partnerin sein. Und das machen wir uns dadurch zunutze. Aber es zeigt halt auch, die haben lebenslange Beziehungen und sind ganz treu. Und das wissen wir Menschen, weil die Tauben uns immer so nah waren. Wir haben ganz früh angefangen, die zu domestizieren. Wir haben die einerseits gebraucht, um Nachrichten zu übermitteln, so die klassische Brieftaube. Mhm. Aber Tauben waren auch das, was heute die Hähnchen sind. Man hat die im eigenen Garten gemästet. Und dafür war es super, wenn die viele Eier gelegt haben. Mhm. Und genau das haben wir denen angezüchtet. Wir haben die haben sie so groß gezüchtet, dass die viel Fleisch haben, das wir konsumieren konnten, also essen konnten. Die wurden geschlachtet und gegessen. Und die sollten natürlich auch viel Nachwuchs zeugen oder Nachwuchs hervorbringen, produzieren. Mhm. Und deshalb legen die dauernd Eier. Und das ist ein Problem, das wir ihnen angezüchtet haben. Wir Menschen sind dafür verantwortlich. Und das ist auch, das hängt nicht damit zusammen, ob die jetzt gut ernährt sind, ob die viel Futter finden oder nicht, sondern die pflanzen sich immer weiter fort, weil das ein Trieb ist, den wir ihnen angezüchtet haben. Also und das ist auch das Problem in den Städten. Dass auch wenn sie hungern, sie legen trotzdem Eier.
Diese Info, die du gerade gesagt hast, dass man sich das zunutze macht, dass die zu ihrer Familie wollen, ist übrigens was für mich komplett neu war, weil ich habe als Junge mal gelernt, Tauben haben ein hervorragendes Orientierungssystem und Tauben fliegen immer dahin, wo sie herkommen, wenn man sie irgendwo loslässt. Aber ich wusste nie, dass da der Wunsch nach der Partnerschaft oder nach der Familie dahinter steckt. Ich habe immer gedacht, das wäre einfach nur die Rückkehr, die koordinative Rückkehr zu dem Ort, wo man herkommt. Das ist ja dann quasi noch ein Schritt grausamer, als ich mir das bisher vorgestellt habe. Und du sagst schon, wir haben das denen angezüchtet. Das heißt, wir stehen eigentlich komplett in der Verantwortung für die Situation der Stadttauben, in denen sie heute stecken. Das wissen wahrscheinlich die allerwenigsten Menschen. Gut, dass wir drüber sprechen. Ich hoffe, das wird viel gehört, weil das macht ein ganz anderes Bild auf diese Tiere. Wenn wir das jetzt wissen, Was wäre denn aus deiner Sicht dann eine gute Art und Weise, mit Stadttauben umzugehen?
Also Spikes sind es schon mal nicht. Das weiß, glaube ich, auch jede Stadt eigentlich, dass die gar nicht helfen, sondern dass die Tauben teilweise sogar dahinter brüten und sich dann in den Spikes verletzen. Also die sind der absolute Albtraum und komplett sinnlos. Einfach super grausam. Man kann Tauben so nicht am Brüten hindern, weil wir dafür gesorgt haben, dass die ständig brüten und dauernd Nachwuchs produzieren und die alle komplett fehlernährt sind oder gar nicht ernährt sind. Also es ist eine verzweifelte Situation und das Einzige, was wir dagegen tun können, was wirklich funktioniert, sind betreute Taubenschläge. Das heißt, wenn wir Verantwortung übernehmen und uns um die Tauben kümmern. Das gibt's in vielen, naja, wir wollen mal nicht übertreiben, nicht in vielen. Es gibt's in einigen Städten inzwischen bei uns in Deutschland, dass sich ein Verein meistens um die Tauben kümmert. Die machen einen betreuten Taubenschlag. Das ist ein Ort, ein Zuhause, das die Tauben haben. Dadurch sind die auch nicht mehr dauernd auf irgendwelchen Plätzen und lungern rum und laufen uns zwischen den Beinen rum, weil sie nicht so verzweifelt nach Futter suchen müssen. Mhm. Die haben ja auch keinen Bock, dauernd von uns getreten zu werden. Die wollen ja auch lieber ihre Ruhe haben vor uns. Das heißt, die sind ja nur auf den Plätzen, um uns zu nerven, weil die Hunger haben und die verzweifelt sind. Und wenn die einen tauben Schlag haben, wo sie nach Hause kommen können, dann sind sie auch tatsächlich zu Hause und verbringen da viel Zeit, weil sie häuslich sind, wenn man dieses menschliche Wort dafür mal benutzen kann. Und da werden die versorgt und da kann man die Eier tauschen. Das ist das, was die machen. Auch in den Taubenvereinen oder auch viele Privatpersonen, wenn es noch keinen Taubenschlag oder keinen betreuten Schlag in Städten gibt. Man kann die Eier tauschen gegen Gipseier. Und dann sind die Tauben erstmal eine Weile beschäftigt damit, dieses Ei, was sie gelegt haben, zu brüten oder zu bebrüten. Und dann legen sie erstmal eine ganze Weile nicht nach, bis sie merken, okay, hier passiert nichts. Und dann fangen sie irgendwann nochmal ein neues Gelege an. Aber dadurch kann man die Taubenpopulation kleiner halten. Mhm. Also ein betreuter Taubenschlag ist gut, weil die Tauben nicht verhungern müssen auf den Straßen. Sie sind auch von den Straßen weg und die Population wird kleiner gehalten.
Und sie bekommen vernünftiges Futter und Wasser.
Genau. Das ist Win-Win für alle Seiten. Die Händler oder Händlerinnen in den Fußgängerzonen müssen sich nicht mehr damit rumärgern, dass die bei denen vor einem Schaufenster sitzen. Und den Tauben geht es sehr viel besser.
Ja. Du brauchst natürlich aber dann immer Personen, die sich um den Taubenschlag kümmern. Ne? Der muss ja wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, ich frage jetzt einfach mal dumm, der muss wahrscheinlich auch gereinigt werden.
Genau, ja.
Das heißt, da muss jemand hin, der auch ein bisschen Ahnung hat davon.
Es muss jemand von uns Menschen wieder Verantwortung übernehmen für die Tiere, für die wir sowieso Verantwortung tragen. Ja.
Ja.
Das klappt aber eigentlich ganz gut, weil um so einen Taubenschlag zu bekommen, müssen sich ja erstmal die Menschen engagieren. Und in den Städten, in denen es dann Taubenschläge gibt, habe ich noch nie gehört, dass irgendein Taubenschlag alleine gelassen wurde. Also die Menschen, die da Verantwortung übernehmen, kümmern sich dann auch darum. Ja.
Ich frage deswegen auch vorsichtig, weil ich tatsächlich mit dem Gedanken spiele, dieses Thema auch mal in die Gemeinden zu tragen, also außerhalb vom urbanen Lebensraum, weil wir haben ja hier auch wilde, in Anführungszeichen, Stadttauben, schätze ich mal, dass das Stadttauben sind, die auch hier in den Gemeinden rumfliegen, die teilweise in den Gewerbegebieten natürlich überhaupt nicht gerne gesehen sind, weil sie da in die Lagerhallen reinfliegen, weil sie da natürlich Dreck machen. Manchmal sitzen die ja auch dann wirklich tagelang am gleichen Platz und das ist dann unschön, was dann unten drunter passiert. Würde sowas auch für Gemeinden Sinn machen und wo könnte man denn lernen, wie man so einen Taubenschlag betreut?
Das kann man bei allen anderen Taubenvereinen oder Taubenhilfevereinen in anderen Städten lernen. Die erzählen das garantiert gerne weiter. Es gibt auch ganz viele Informationen im Internet. Ich glaube, dass die beste Möglichkeit ist, einfach mal mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der schon einen Taubenschlag betreut.
Mhm.
Und das gibt es auch tatsächlich, dass das von Firmen gemacht wird oder von Firmen unterstützt wird, weil die auch ein Interesse daran haben.
Absolut, ja, ja.
Dass die Tauben da nicht mehr sind.
Ja, könnte man da im Gewerbegebiet ein bisschen Gelder einsammeln, um zu sagen, hey, wir bauen einen Taubenschlag, wir kümmern uns und dann habt ihr die Probleme nicht mehr. Was ist euch das denn wert? Und vielleicht würde sich das tragen. Das wäre ja sehr, sehr nice, der Gedanke.
Ja, also ich kenne viele Modelle, wo es die Stadt trägt, weil die Stadt da natürlich auch Ärger mit hat. Es gibt ja auch Städte, in denen Tauben getötet werden können, dürfen und wo auch Menschen dafür eingestellt werden, dass sie die Tauben töten.
Krass.
Also das Geld könnte man sehr viel sinnvoller investieren.
Mhm. Macht denn das private Füttern von Tauben unabhängig von Taubenschlag Sinn?
Das ist eine ganz schwierige Antwort. Mhm. Oder ja. Eine ganz schwierige Frage, worauf es keine eindeutige Antwort gibt. Also in dem Augenblick rettest du einer Taube den Tag und du sorgst vielleicht auch dafür, dass sie den Tag überlebt, je nachdem, wie schlecht es denen geht. Es löst aber nicht das große Problem. Wenn man privat füttert, was in ganz, ganz vielen Städten verboten ist, also da darf man einfach keine Tauben füttern. In unserer neuen Wohnung hier, wo wir letztes Jahr eingezogen sind, steht auch im Mietvertrag, dass wir keine Tauben füttern dürfen. Mhm. Gut, hier sind auch tatsächlich gar keine, deswegen kommen wir da gar nicht mehr in Versuchung. Aber das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, dass es hilft, also es hilft diesen Individuen. Man macht in dem Augenblick was Gutes in der Welt, weil es den Tauben besser geht, die man da gerade antrifft. Aber es löst das große Problem nicht. Und wenn man dann ein paar Tage lang nicht füttert, haben die einfach dann wieder ein ganz schlechtes Leben. Das ist eine schwierige Frage. Also ohne Eier zu tauschen, Tauben im großen Stil füttern, halte ich für... Nein, ich wollte nicht sagen verantwortungslos, das ist es nicht. Weil in dem Augenblick tun wir was Gutes für die Vögel. Das ist einfach eine super, super schwierige Frage. Mhm. Ich würde auch Tauben füttern, wenn ich die sehe und es geht denen nicht gut. Obwohl ich weiß, dass es das Problem vergrößert. Aber das würden ja bei Menschen auch machen. Wir würden ja auch hungernde Kinder füttern.
Vergrößern also. im Sinne von, dass sie dann mehr Nachwuchs zeugen, der dann aber nicht kontrolliert werden kann? Oder worin
liegt das Problem? Es ist eine total richtig schlimme Argumentation, weil sie mehr Nachwuchs durchbringen, den es dann, weil es dann mehr auf der Straße gibt. Mhm. Also Tauben, das ist vielleicht noch eine ganz interessante Information. Tauben füttern ihren Nachwuchs mit Kropfmilch. Also die füttern denen nicht irgendwie Insekten oder Körner, so wie das andere Vögel machen. Gut, gibt's überhaupt Vögel, die Körner füttern. Aber sie bringen da nicht Futter hin, sondern Tauben produzieren im Kropf das, was wir Milch nennen. Das ist so eine Nährflüssigkeit. Und dann füttern die Taubenbabys oder die Küken aus ihrem eigenen Schnabel raus. Mhm. Und deshalb haben die auch immer nur zwei, in der Regel zwei Kinder, weil ein Elternteil eins der Küken füttert. Und wenn da mehr Nahrung zur Verfügung steht, also wenn die Eltern besser genährt sind, produzieren sie mehr Milch oder mehr Nährflüssigkeit und das heißt, die Küken überleben. Und deshalb gibt es mehr Küken. Das heißt, Tauben, Küken wachsen auch schon mit Hunger auf. Hm. Wenn die Eltern hungern, überleben das die Küken ganz häufig auch nicht. Aber wenn die dann besser genährt sind, haben sie auch wieder mehr Kinder. Mhm.
Also letzten Endes, das große Problem kriegen wir nur in den Griff, wenn wir Geburtenkontrolle sozusagen machen würden, ja. Ich habe interessanterweise mal eine gegenteilige Theorie gehört, die mal besagt hat, dass wenn man Tauben weniger Futter zur Verfügung stellt, dass sie dann sogar mehr Nachwuchs produzieren würden, weil dann das Überleben der Art gesicherter ist. Das hat sich so irgendwie so in mir biologisch irgendwie falsch angehört, aber die Theorie gibt's. Kennst du die? Was kannst du dazu sagen?
Also die gibt's natürlich auch bei so Waschbären zum Beispiel und so, die auch so eine Plage in Anführungszeichen sind. Oder bei Ratten gibt's es ja auch, dass wenn es weniger Ratten gibt, dass sie mehr Nachwuchs produzieren. Also bei vielen Säugetieren ist das bekannt. Bei den Tauben funktioniert das einfach aus Stadttauben funktioniert es aus vielen Gründen nicht. Also weil dieser Brutzwang nichts Natürliches ist, sondern was wir denen angezüchtet haben. Und die machen es nicht, um die Art zu erhalten und weil sie denken, juhu, jetzt möchten wir mal Nachwuchs zeugen oder jetzt ist Brutzeit, so wie das bei Wildtieren oder Wildvögeln ist, sondern die produzieren ja Nachwuchs das ganze Jahr über, weil wir dafür gesorgt haben. Also ja, kann sein, aber ich glaube nicht, dass das wirklich bei Tauben so hält.
Um nochmal auf die Arten zu kommen, du hast jetzt schon genannt die Stadttauben, dann hatten wir die Felsentauben, Turteltauben.
Genau, das sind die, die wir eigentlich am wenigsten sehen. Die Felsentauben gibt es auch quasi gar nicht hier. Das sind die ursprüngliche Art, aus der wir mal die Stadttaube rausgezüchtet haben. Also es ist der Urahn der Stadttaube.
Also die wirklichen Wildtauben dann auch, ne?
Genau. Mhm. Und das sind, das merkt man auch, also in so einem Stadttaubenschwarm sind ja ganz viele verschiedene Farben oft mit drin, so ganz helle und so, da weiß man, das sind die Zuchttauben. Und das setzt sich dann über mehrere Generationen noch fort, dass sie noch irgendwas Helles haben oder ein weißes Gefieder oder so. Aber irgendwann geht es wieder raus und dann kommt es zu der ursprünglichen Färbung des Gefieders zurück. Nach wenn genug Generationen ins Land gegangen sind.
Ach, das geht dann wieder raus, okay.
Und das war auch immer das Hauptargument, dass Menschen früher gesagt haben, nein, das sind aber eigentlich Felsentauben. Aber nein, sind es nicht, das sind eigentlich Haustiere. Mhm. Und dann haben wir noch die Ringeltauben.
Ah, ja.
Das sind eigentlich die richtigen Wildtauben, die es hier bei uns gibt. Die werden auch Waldtauben genannt. Die sind auch sehr groß und mächtig. Sie haben so ein bisschen so einen kleinen Kopf und so einen weißen, also keinen echten Ringel in dem Fall, sondern hier so einen weißen Fleck am Hals. Dadurch kann man die erkennen. Und das sind die, die wir auch rufen hören meistens. Sie haben so einen fünfsilbigen Ruf. Und das, was, also wir hören das und assoziieren das mit der Stadttaube. Aber Stadttauben hört man nicht rufen. Stadttauben gurren nur ganz leise.
Ach, tatsächlich?
Also diesen Ruf, den man hört, das sind meistens Ringeltauben, also Wildtauben. Und Türkentauben können das auch. Die sind so ein bisschen kleiner und zarter, würde ich mal sagen, zumindest als Ringeltauben. Und die haben so einen schwarzen Strich einmal rund um den Hals. Mhm. Also die haben einen richtigen Ringel. Aber das sind Türkentauben und keine Ringeltauben. Verwirrenderweise.
Du hast gesagt fünfsilbig, wenn ich mich jetzt so erinnere, ist das doch immer so der klassische, dieses das ist doch immer so, das sind doch so drei Silben.
Das sind die Türkentauben, die dreisilbig rufen, und die Ringeltauben haben noch so ein, noch so zwei Silben hinten dran, die haben so oh, jetzt komme ich dann selber durcheinander. Ich kann sowas super. Belassen wir es dabei.
Okay.
Ringeltauben haben noch zwei Silben hinten dran.
Okay. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Videos, die man sich auf YouTube mal angucken kann mit verschiedenen Taubenrufen. Ja, und Genau. Wie kommt's? Also, okay, ich hab jetzt gelernt, das sind Nachfolgen von Züchtung von uns Menschen. Also die Probleme, die die Tauben haben, haben die Menschen verursacht. Das sind Nachfolger von den gezüchteten Haustauben sozusagen, die in der Stadt rumlaufen. Dieser Kot, den wir eklig finden, kommt durch die Fehlernährung. Und die einzige Lösung, die es eigentlich gibt, sind eben Taubenhäuser. Und das schließt aber immer noch nicht so, in meinem Kopf schließt das noch nicht so ganz den Bogen. Wie kann es denn dann trotzdem sein, dass wir die Taube so als Hoffnungssymbol nehmen, die Friedenstaube oder die Taube auch religiös, ne, mit dem Ölzweig und so weiter? Wie nimmst du das denn wahr? Wie kann das denn dann sein?
Da gibt's eine ganz schöne Theorie zu, die stammt nicht von mir, dass das was mit Emanzipation und Nicht-Emanzipation zu tun hat. Also die Taube stand auch immer für Weiblichkeit. Und auch früher schon war die ein Symbol für Reichtum, weil der Taubenkot zur Düngung genutzt wurde, bevor es künstliche Dünger gab. Das heißt, wenn man viele Tauben hatte, hatte man auch potenziell eine große Ernte. Also Tauben waren ein Symbol von Wohlstand und es durfte auch nicht jeder Tauben halten. Und du hast noch ein schönes Beispiel vergessen, das nochmal zeigt, wie pervers eigentlich unsere Wahrnehmung von Tauben ist. Es gibt ja Tauben, für die werden Millionenbeträge gezahlt, weil das Zuchttauben sind. Das ist jetzt gerade so ein neues Investitionsding. Auch im Nahen Osten zum Beispiel. Die haben jetzt das mit den Falken, haben sie jetzt einmal durch und jetzt ist Taubenzucht das neue große Ding. Und damit kann man richtig viel Geld verdienen. Also es ist kompletter Irrsinn, wenn man sich überlegt, wie das ist. Und um zu meiner Ausgangsargumentation zurückzukommen, ist Tauben galten als Symbol für Reinheit und Schönheit und ja, so ein bisschen pur, also wie heißt denn das auf Deutsch? Dass man
ja, Reinheit, ja,
Reinheit Purness, ist. Reinheit, ne? Ist, glaube ich, das Wort, genau. Mhm. Und deshalb auch ein Symbol der Weiblichkeit. Und das kam so ein bisschen zusammen, als Frauen diese Rolle nicht mehr angenommen haben für sich, haben auch die Tauben an Bedeutung verloren. Also Tauben waren das Zuchtpferd des kleinen Mannes, auch so im Ruhrgebiet und so gibt's ja so eine ganz lange Taubentradition oder Taubenzuchttradition und die hat auch an Ansehen verloren und das ist zurückgegangen, einfach mit der modernen Entwicklung und auch mit der Verfügbarkeit von billigem Fleisch außerhalb von der eigenen Taubenzucht. Also das Hühnchen zum Beispiel so viel billiger geworden sind, dass man das industriell herstellen kann. Das heißt, die Tauben sind als Statussymbol auch nicht mehr so wichtig geworden. Und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die damit zusammen, also zeitgleich so ungefähr zusammengekommen ist. Und diese Theorie besagt, dass das halt die Weiblichkeit, die in der Taube verkündet wurde, auch in diese Verachtung umschlägt, die Frauen auch immer wieder erleben.
Aber das ist ja ein ganz spannendes Thema.
Ja, habe ich tatsächlich selber gelesen.
Ja.
Ich finde das sehr, sehr überzeugend, weil da auch viele von diesen Verachtungsmechanismen, die wir gegen die Tauben haben, es gibt nur entweder oder. Oder. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen der Gesellschaft.
Und das ist so krass. Also diese beiden krassen Wahrnehmungspole von diesem Thema finde ich total krass. Wenn wir beide jetzt geschafft haben, das Herz der Hörenden für Tauben ein bisschen zu erwärmen.
Da müssen wir noch erzählen, was die alles Tolles können.
Genau.
Also du hast ja schon erzählt, war das jetzt dein nächstes Thema?
Reingegrätscht. Das ist super, super. Lass uns doch mal, was können Tauben, um unser Herz zu erobern?
Ja. Du hast es ja auch schon gesagt, dass sie über so weite Strecken den Weg nach Hause finden. Das war früher einfach notwendig. Es ist in ihrer DNA encodiert, weil die als Felsentauben weite Strecken fliegen mussten, um Futter zu finden und dann wieder nach Hause zu finden, zu ihrem eigentlichen Ort. Deshalb können die sich tatsächlich sehr gut orientieren. Außer Hochzeitstauben, denen haben wir das abgezüchtet. Und wenn man die freilässt, finden die nicht mehr nach Hause. Die verenden alle elendig. Ein super Start in eine Ehe. Tauben gehören auch mit zu den ersten Tieren, bei denen wir nachweisen konnten, dass sie sich selbst im Spiegel erkennen können. Tauben sie sind super intelligent. Die haben ein Gefühl für heute, ein Gefühl für morgen und für gestern. Also die haben ein Erinnerungsvermögen. Also sind ganz schlaue Tiere. Dadurch, dass sie so nah um uns gelebt haben, wurden sie auch relativ gut erforscht. Das heißt, wir wissen eigentlich ganz viel über Tauben. Und sie sind ganz intelligent. Und wir können sie dafür loben und preisen und trotzdem auf den Straßen verhungern lassen. Und das ist komplett absurd.
Können auch menschliche Gesichter erkennen, Tauben.
Genau.
Ne? Ja. Das habe ich aus eigenen ein eigenen Experimenten herausgefunden. Ja, also
die merken sich, also nicht nur ihre eigenen Kumpels, sondern sie können sich auch daran erinnern, wenn man die einmal gefüttert hat zum Beispiel, erinnern die sich weiterhin an einem, wenn man denen mal was Gutes getan hat. Und andersrum natürlich auch, wenn man sie mal getreten hat, erinnern sie sich auch daran. Und das ist auch eine Information, die sie weitergeben können.
Ja, und du hast es eben so fast im Nebensatz gesagt, aber ich finde es einfach so krass. Lass uns noch mal den Spot auf die Hochzeitstauben legen, weil jetzt stell dir vor, ne, das ist ja eine Tradition, die immer noch gemacht wird. Also man hat es vielleicht schon mal gehört und es nimmt vielleicht auch ab möglicherweise, aber das war ja mal Gang und Gäbe, ne, Braut und Bräutigam verlassen die Kirche, ich sag's jetzt mal so ganz traditionell, und in dem Moment steigen weiße Tauben als Glücksbringer, als Glückssymbole, als Liebessymbole, als Treuheits- und Reinheitssymbole in den blauen Himmel, die Sonne scheint, wunderschöner Moment. Und für diese Tiere bedeutet das fast mit Sicherheit das Todesurteil. Das finde ich so krass.
Der Weg dahin ist auch schon ganz schön furchtbar für die. Also wir hatten das ja gerade schon, dass die eigentlich zu Hause bei ihrer Familie bleiben wollen. Und dann werden die getrennt von ihrer Familie häufig. Manchmal vielleicht auch mit ihrer Familie bei den Hochzeitstauben zusammen. Aber eigentlich auch nicht. Nein, sie werden getrennt. Und dann werden sie von fremden Menschen angefasst. Also schon allein der Transport ist natürlich super stressig, da wegzukommen von ihrer Familie. Und dann ist es ja häufig so, dass die so in die Luft geschmissen werden von dem Brautpaar. Und das an sich ist stressig für sie, angefasst zu werden von jemand Fremden, weil das natürlich Tiere sind, die sich nicht ständig von irgendwelchen Menschen anfassen lassen wollen oder es auch gar nicht gewöhnt sind. Und dann dieses in die Luft schmeißen ist halt auch bei Vögeln immer ganz furchtbar. Und dann können die sich tatsächlich nicht gut orientieren und die finden im Normalfall nicht zurück. Die werden, dadurch, dass sie weiß sind, werden die relativ schnell geschlagen, weil Wanderfalken zum Beispiel, die ja auf Tauben gehen, die können die super gut sehen. Das heißt, die werden relativ schnell vom Himmel wieder weggepflückt.
Und was für einen Sinn macht es, dass man den Orientierungssinn weggezüchtet hat? Weil ich meine, wenn ich doch jetzt hier lebe davon oder einen Nebenverdienst habe mit Hochzeitstauben, dann hätte ich auch ein Interesse daran, dass die auch wieder zurückfinden in meinen Schlag, weil dann könnte ich sie doch viel öfter vermieden. Oder jetzt mal ganz wirtschaftlich gedacht, macht das doch gar keinen Sinn.
Aber das ist tatsächlich mit eingepreist. Also wenn man so Tauben mietet, in Anführungszeichen, ist es eigentlich vorgesehen oder mit eingepreist, dass nicht 100% dieser Tauben zurückkommen werden, sondern vielleicht nur 20.
Ja, wie krass.
Und deshalb, das zahlt man dann einfach mit.
Also liebe Hochzeitspaare, liebe Bräute, liebe Bräutigamme, oder was ist denn das? Wahrscheinlich stimmt es sogar, klingt aber irgendwie ein bisschen holprig. Bitte, lasst es sein, macht keine Hochzeitstauben an eurer Hochzeit, lasst die Tiere in Ruhe. Die können ja auch nichts dafür, dass ihr euch entschieden habt zu heiraten. Da müssen euch nicht noch mehr Lebewesen drunter leiden. Lasst es bitte sein. Großes Appell von uns an dieser Stelle.
Ja. Ich glaube, dass man sich, dass die meisten Leute sich da gar nichts bei denken.
Das denke ich mir auch. Die wissen das nicht. Natürlich, die wissen
das nicht. Aber sobald man das weiß, das kann man ja nicht mehr nicht wissen. Also man kann ja nicht wissen, also wenn man weiß, dass das, wie furchtbar das ist, dann will man das doch an seiner Hochzeit nicht sehen.
Aber dazu muss man es halt erst mal wissen. Und das ist ja so ein kulturelles Ding. Das hat man mal irgendwo gesehen oder in irgendwelchen tollen Liebesfilmen wurde das zelebriert. Und dann denkt man, die eigene Hochzeit muss sowieso was ganz Besonderes werden. Und das gönnen wir uns jetzt auch noch. Und dann googelt man und dann findet man. Und auf der Züchterseite, der das anbietet, wird ja nicht stehen, aber sorry, nur 20% der Tauben werden, wenn es gut läuft, zurückkehren. Alle anderen werden elendlich verrecken wegen eurer Hochzeit. Das wird auf der Webseite höchstwahrscheinlich nicht draufstehen. Das heißt, die finden diese Informationen gar nicht, wenn sie sich nicht gerade diesen Podcast anhören oder sich für Tauben interessieren. Deswegen finde ich es super wichtig, das immer mal wieder zu sagen und zu erwähnen.
Ja, ist kein guter Start in die Ehe.
Nee, ist ein Unglücksbringer, würde ich sagen.
Zumindest für die Tauben.
Zumindest für die Tauben. Und da wir ja alle mit allem miteinander verbunden sind, aus meiner Sicht, macht es vielleicht auch am Ende was mit eurer Ehe. Also, ja, lasst es einfach sein. Also,
ja. Wir haben eine interessante Studie, wenn man das rausfindet.
Ja, vielleicht.
Also wenn man guckt.
Vielleicht gibt's wahrscheinlich keine. Vielleicht müssen wir die machen zusammen, Silke, diese Studie. Aber vielleicht passiert da wirklich was im Hintergrund. Keine Ahnung, Scheidungsraten aber, oder whatever.
Ich glaube, jetzt wird niemand mehr zugeben, dass er mit Hochzeitstauben geheiratet hat, nachdem wir das gesagt haben, uns gegenüber. Vielleicht müssen wir da irgendwie ein Meinungsforschungsinstitut mit einbeziehen oder so. Wäre mal spannend.
Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir mit dem Gespräch das Image der Tauben ein bisschen aufpolieren konnten, ein bisschen das menschliche Herz geöffnet haben für diese Tiere. Wenn ich Tauben irgendwo sehe, die möglicherweise verletzt sind, krank sind, aufgeblustert sind, kein Fluchtverhalten zeigen in irgendeiner Form, also die mir signalisieren, ey, mir geht's nicht gut. Was kann ich für die Taube tun?
Das ist nochmal ein richtig gutes Thema. Danke, dass du es nochmal ansprichst. Normalerweise würden sich Tauben nicht von uns fangen lassen. Jede Taube, der wir uns auf mehr als einen Meter nähern können, der geht's nicht gut. Mit der stimmt irgendwas nicht. Und wenn die aufgeplustert sind, dann sind die auch tatsächlich geschwächt und krank. Im besten Fall fängt man sie ein und steckt sie in den Stoffbeutel und bringt sie zur nächsten Taubenhilfestation oder zur nächsten Taubenaufpäppel-Person, die man so kennt. Da gibt's im Internet, gibt's da mehrere Webseiten für. In allen großen Städten, sogar in den kleinen, in allen Städten gibt es Menschen, die sich um Tauben kümmern. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo man seine Anfrage posten kann, da kriegt man ganz schnell Hilfe. Und wichtig ist aber, dass man die Taube sichert. Also tatsächlich in den Stoffbeutel, in eine Leinentasche einfach packt oder in den Schuhkarton oder in einen etwas größeren Karton für eine Taube dann vielleicht. Weil sobald man die rumlaufen lässt, finden auch die Leute, die irgendwann Stunden später vielleicht kommen, um der Taube zu helfen, weil das sind alles Freiwillige, die haben alle noch ein normales, mehr oder weniger normales Leben, die arbeiten und die können nicht einfach sofort alles stehen und liegen lassen, um einer Taube zu helfen, auch wenn sie es gerne wollen würden. Deshalb, also das Wichtigste ist, die Taube zu sichern und da muss man auch keine Angst haben. Die haben keine Krankheiten, die wir uns sofort einfangen, nur weil wir sie anfassen. Die haben nichts Schlimmeres als unsere eigenen Katzen oder Hunde. Ist ja nicht so, als würden wir die ganze Zeit kuscheln und mit ins Bett nehmen und deren Fäkalien die ganze Zeit entsorgen würden. Aber normale Tauben, da kann man sich nichts holen. Da muss man keine Angst haben. Wäscht man sich hinterher die Hände, ist wieder alles prima.
Eine Taube, also für einen Laien, ich habe schon genau sowas gemacht, aber das ist ja nicht so einfach am Anfang, dieses beherzte Zupacken. Ich meine, wenn sie schon ganz schlecht geht, dann hat sie ja wirklich gar keinen Fluchtverhalten mehr. Dann kann man sie quasi einfach so einsammeln. Aber wenn es ihr noch so ein bisschen gut geht, dann muss man ja einigermaßen schnell sein, sonst fliegt sie wieder aufs nächste Dach und ist die nächsten paar Stunden wieder weg, bis sie wieder unten sitzt. Also dieses beherzte Zupacken, das ist nicht so einfach. Das kostet so eine innere Überwindung, weil man will dem Tier ja irgendwie, man will ihm ja helfen, aber man will es gleichzeitig nicht erschrecken und schon gar nicht verletzen. Hast du da noch einen psychologischen Tipp? Ich kenne nämlich diese Situation so gut.
Ja, also wenn man keinen Hammer in der Hand hat, dann verletzt man die nicht dadurch, dass man beherzt zupackt. Mhm. Also es sei denn, man drückt ihnen für 2 Minuten nonstop die Kehle zu. Ja. Da käme man vielleicht auf die Idee, dass das nicht so cool ist. Aber wenn man die am Körper wirklich so mit Schmackes packt, passiert da nichts. Mhm. Also einfach sich trauen. Und das ist, hinterher weiß man, man hat ein Leben gerettet. Das ist ja wohl eine mega gute Belohnung, die man dafür bekommt.
Trauen und keine Angst haben. Und vielleicht von mir noch der Tipp. Ich habe tatsächlich in meinem Gartenhäuschen einen Karton stehen, mit ein paar Luftlöchern oben drin, der quasi immer bereit steht. Und ein altes Handtuch rein, so ein kleines Nestchen sozusagen formen, wo man die dann so reinsetzt und von oben Luft und Licht reinkommt und dann sind die relativ gut transportfähig dann. Ich habe es in dem Winter gemerkt, da war eine kleine Kälteperiode von 14 Tagen, sind hier auch bestimmt 3 Tauben erfroren. Zwei konnte ich sichern, von den Zweien ist leider eine gestorben bei mir noch im Wohnzimmer. Die andere kam dann ins Tierheim Mainz, da wurde sie wieder aufgepäppelt. Und die haben sich dann auch geholfen. Da war es genauso, wie du gesagt hast. Es gibt die Stadttaubenhilfe Mainz-Wiesbaden hier. Habe ich mittlerweile auch in der WhatsApp, ja. Weil sie also wenig kontaktieren kann. Und das sind auch einfach ehrenamtliche Helferinnen, Helfer, die in ihrer Freizeit dann sagen, ja, bring uns die Taube vorbei. Wir füttern die, wir gucken, dass sie zum Tierarzt kommt. Wir gucken, dass sie irgendwo unterkommt. Und meine gesicherte Taube lebt jetzt im Schlag, im Tierheim Mainz. Hoffentlich lebt sie noch, das weiß ich nicht, aber die haben gemeint, haben ihr eine gute Prognose gegeben, da einen. Hm. Ja.
Also, im Normalfall werden die auch wieder freigelassen, wenn es denen halbwegs gut geht. Es gibt auch oft die Probleme bei Stadttauben, dass die so Verschnürungen an den Füßen haben zum Beispiel. Mhm. Also Menschenhaare oder auch Schnüre jeglicher Art wickeln sich um die Füße. Und wenn die da so durchlaufen, wird es immer enger und enger und enger. Und wenn man das gelöst hat zum Beispiel. Im Normalfall, wenn man es schnell genug macht, dann können die auch wieder unbeschwert fliegen.
Also ich hoffe, wir haben mit der Folge die Herzen geöffnet für Tauben und auch das Bewusstsein geöffnet, auch gerade hinsichtlich der Wahrnehmung von Tauben und diesem schlechten Image, dem Tauben, für die Tauben einfach überhaupt nichts können auf allen möglichen Ebenen. Vielleicht ist ja auch eine Spende mal drin für die Taubenhilfen. Die können immer was gebrauchen für Medikamente, für Verbandszeug, für Futter. Einfach auch vielleicht für eine kleine Anerkennung. Transportkäfige ist so eine Sache. Man braucht immer irgendwas. Also wenn ihr da helfen wollt, wendet euch einfach an die jeweiligen Stadttaubenhilfen. Die freuen sich, glaube ich, über jegliche Unterstützung. Und ich sage von Herzen danke für diese Infos, liebe Silke, und für deine Hingabe für Vögel. Diese Leidenschaft, die wir beide teilen, die auch Jolli teilt, von der ich dich herzlich grüßen soll. Und danke für deine Zeit und für diesen schönen Austausch zum Thema Vögel, liebe Silke.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.